Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Diesmal etwas außerhalb der Reihe, weil es um ein Thema geht, das ganz aktuell wahrscheinlich viele Menschen beschäftigt, nämlich das Reisen. Wir sind ja aktuell, was das betrifft, in einer, ja, sagen wir mal, interessanten Situation. Wir sind mitten in der Urlaubssaison, aber eben auch mitten in der Corona-Krise. Deshalb ist dieses Jahr alles etwas anders, denn wir müssen wegen Corona eben ein bisschen, ja, bewusster reisen. Wir müssen ein bisschen mehr den Urlaub durchdenken. Wir müssen uns ein bisschen anders Gedanken machen, vielleicht auch umplanen. Und all das sieht Autor Frank Herrmann als Chance. Und zwar, um den Urlaub auch im Hinblick auf seine Nachhaltigkeit etwas zu überdenken. Und was man da beachten kann und sollte, das verrät der Autor des Buches Verreisen jetzt im Interview. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn Verquatscht wird jetzt noch ein bisschen nachhaltiger. Warum? Naja, bisher habe ich Batterien für die Aufnahmetechnik genutzt, die ging aber immer relativ schnell leer, weil die Geräte einfach sehr viel Energie verbrauchen und so wurden die Batterien immer nach relativ kurzer Zeit zu Sondermüll, was nicht besonders nachhaltig ist, wenn man bedenkt, wie aufwendig das Recycling von Batterien ist. Deshalb benutze ich jetzt Akkus, um die Sendung aufzuzeichnen, und zwar von Eneloop. Die können bis zu 2100 Mal wiederverwendet, also aufgeladen werden und verursachen dadurch nur einen Bruchteil des Sondermülls, der durch die Benutzung von Batterien anfallen würde. Das Tolle ist außerdem, dass die Eneloop-Akkus ihre Kapazität auch nach etlichen Ladezyklen kaum einbüßen, sodass selbst nach 10 Jahren noch rund 70% der Anfangskapazität vorhanden sind. Durch die Verwendung von Akkus kann man also jede Menge Ressourcen einsparen. Deshalb checkt doch mal euren Haushalt und schaut, ob ihr nicht die eine oder andere Batterie durch einen Akku ersetzen könnt. Und das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Einwurf. Los geht's mit Verquatscht. Hallo, Herr Herrmann.
Ja, hallo.
Im Vorgespräch haben Sie etwas gesagt, an das ich gerne anknüpfen möchte. Und zwar sagten Sie, dass man durch die Corona-Situation sowieso achtsamer beziehungsweise so ein bisschen bewusster reisen muss und dass man das eben mit Themen verbinden sollte, die ohnehin anstehen, und zwar mit dem nachhaltigen Reisen. Warum ist das denn aus Ihrer Sicht wichtig?
Naja, ich denke, bewusst reisen führt automatisch zu nachhaltigem Reisen, das heißt mit einem bewussteren Umgang mit dem, was man da eigentlich tut, nämlich nicht nur einfach irgendwo hin, sich vor Ort aufhalten, genießen und wieder weg, sondern auch einfach mal zu gucken, was ist denn der Impact, also was sind die Auswirkungen meiner Reise, ich muss da irgendwie hinkommen, der Transport spielt eine Rolle, vor Ort verbrauche ich überproportional viel Plastik, in Hotels verbrauche ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wasser, genieße da sehr, sehr viele Annehmlichkeiten, ohne mir darüber Gedanken zu machen, auch beispielsweise, was die Menschen da jetzt eigentlich verdienen, die mich da von morgens bis abends bedienen. Ja. Und wenn man das alles mal mit berücksichtigt, dann kommt man automatisch zu einer anderen Sichtweise und auch einem bisschen bewussteren Reisen.
Das heißt, das würden Sie sagen, was bedeutet nachhaltig reisen, wenn man es kurz fassen müsste?
Ja, kurz ist immer gut. Das heißt, sich vor allen Dingen aktiv eben auseinandersetzen mit diesem Thema. Und zwar, so wie ich das auch in dem Buch Verreisen unterteilt habe, vor der Reise, während der Reise, nach der Reise. Das heißt, sich also vor der Reise schon mal mit dem Reiseziel ein bisschen intensiver zu beschäftigen, auch Wahl der Unterkunft, eventuell ein nachhaltiger Reiseveranstalter, ein Reiseführer, wenn man sich informieren möchte, der eben auch schon Wert auf nachhaltige Tipps legt, wie beispielsweise die Lose Reiseführer. Dann auch während der Reise, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu ein paar Beispielen. Und dann aber auch nach der Reise mal noch drüber nachzudenken, hey, ich habe da ein paar gute Tipps für andere, was Nachhaltigkeit angeht, in diesem Land und habe vielleicht die eine oder andere gute Empfehlung, die ich dann auch über soziale Netzwerke verbreiten könnte.
Mhm. Ich glaube, das Reiseziel ist schon mal ein gutes Stichwort, weil es ja aktuell so ein bisschen so aussieht, als würde zumindest der Sommerurlaub etwas mehr im Lokalen stattfinden. Stand Anfang Juni ist es so, dass ja die Grenzen zwar wieder öffnen, aber wahrscheinlich werden viele ein bisschen zurückhaltender sein als in den letzten Jahren. Zumindest merke ich das jetzt auch bei mir selbst, dass ich sage, ich möchte irgendwie lieber in Deutschland bleiben und nicht, auch wenn es nur Polen ist oder so, das Land verlassen. Da könnte man ja jetzt irgendwie, wenn man ganz einfach denkt, sagen, okay, die Menschen reisen weniger weite Strecken, zumindest der Fernurlaub bleibt ja wahrscheinlich aus, gelangt ja auch weniger CO2 in die Luft und das ist dann gut für die Umwelt. Aber das ist wahrscheinlich auch zu leicht gedacht, oder?
Ja, klar. Es gelangt zwar jetzt mal weniger CO2 in die Luft, das ist aber auch nur ein vorübergehender Effekt, aber natürlich ist Nähe natürlich schon mal ein riesengroßer Vorteil, weil man eben diese langen Strecken nicht zurücklegen muss und automatisch natürlich CO2 einspart, auch andere Verschmutzungen dann verhindern kann. Und dementsprechend ist der Weg ganz einfach zu sagen, okay, ich probiere dann mal ein bisschen was anderes aus, Kombination von Fahrrad mit Bahn zum Beispiel, oder der eine oder andere, der vielleicht noch nie einen Campingurlaub gemacht hat, sagt, ach komm, ich probiere das mal aus. Das wahrscheinlich Sinnvollste ist natürlich auch vor Ort, wenn man dann vor Ort ist, dort sich viel zu Fuß und mit dem Fahrrad zu bewegen, einfach um die Gegend auch mal im Detail zu erkundigen und einfach auch mal ein bisschen mehr zu sehen. Wenn man sonst immer da durchrast, legt man vielleicht größere Strecken zurück, aber richtig viel sehen tut man meistens dann doch nicht. Und da sind Wandern, Radfahren und wenn möglich vor Ort vielleicht auch mal ein Segelausflug mit einem Segelschiff natürlich auch tolle Möglichkeiten.
Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also es gibt schon umweltfreundliche Verkehrsmittel, normalerweise zum Beispiel Bahn oder auch ein Fernbus. Aber jetzt besteht ja so ein bisschen die Gefahr, dass die, sagen wir mal, wegfallen, weil Leute Angst haben, sich dort zu infizieren und stattdessen eben ja der Individualverkehr mit dem Auto sozusagen wieder ansteigt. Gibt es denn noch andere irgendwie umweltfreundliche Lösungen, um von A nach B zu kommen?
Nicht wirklich, weil selbst wenn man sagt, okay, ich möchte auf Mitfahrgelegenheit gehen, das ist in den Zeiten jetzt gerade vielleicht auch nicht so das Optimale. A, werden wahrscheinlich weniger Mitfahrgelegenheiten angeboten und B, werden weniger Leute, die auch dann wahrnehmen wollen. Das Risiko ist wahrscheinlich jetzt noch vielen einfach zu hoch. Ansonsten halte ich das auch für eine tolle Sache, ein Auto eben voll zu machen und Leute, die in eine Richtung fahren, ja, die haben eben die Möglichkeit, da mitzufahren. Ich bin auch schon gelegentlich, und das ist jetzt natürlich nicht für den ganzen Urlaub geeignet, auch mal zwischendrin getrennt, irgendwo, wo ich nach dem Wandern nicht mehr weiterkam, wo kein Bus mehr fuhr, auch war mal in die Straße gestellt, eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Das muss man sich dann vielleicht als alleinreisende Frau vielleicht dann nochmal überlegen. Das ist nochmal eine andere Problematik, die dann dazu käme. Aber ich denke, so ein bisschen eine intelligente, vernetzte Mobilität, wo man sagt, hey, ich kann mir, da ist es in dem und dem Urlaubsort oder an der Stelle ist es ganz sinnvoll, mir ein Fahrrad zu mieten oder auch mal kurz vielleicht ein Auto für einen längeren Ausflug, aber dann eben nicht alles nur motorisiert zu erledigen, sondern das miteinander zu verbinden, zu vernetzen.
Mhm. Sie nennen ja in Ihrem Buch Verreisen vier, ich nenne es jetzt mal Stellschrauben, mit denen man quasi als Touristin ein Zeichen setzen kann. Und zwar einmal so neben der Wahl des Transportmittels, die aktuell so ein bisschen eingeschränkt ist. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen besprochen. Dann nennen Sie auch die Wahl des Reiseziels als eine Möglichkeit, eben eine, sagen wir mal, ökologischere Wahl zu treffen. Was wäre denn in der aktuellen Situation ein nachhaltiges Reiseziel?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil natürlich könnte man jetzt erstmal sagen, es hat was mit der Distanz zu tun, auch wenn es in Neuseeland wahrscheinlich jede Menge auch ökologisch ausgerichtete Unterkunftsmöglichkeiten und Freizeitangebote gibt, muss man da natürlich erstmal hinkommen. Ne? Und dementsprechend würde ich schon sagen, gerade in diesem Jahr und wahrscheinlich wird es auch in Zukunft ein bisschen in die Richtung gehen, dann doch wieder auf einen bestimmten Radius rund um den Wohnort konzentrieren und zu sagen, hey, wo waren wir denn überhaupt noch nicht? Und was wird dort in diesen Orten eben auch an ökologischen, nachhaltigen Alternativen geboten? Es gibt natürlich Unterkünfte auch schon jede Menge, die man auch relativ leicht finden kann heutzutage. Und es hat definitiv was auch hauptsächlich, weil es eben dieser Hauptfaktor ist, eben auch mit der An- und Abreise zu tun.
Mein erster Gedanke war so, dass jetzt bestimmt irgendwie Ziele wie die Ost- und Nordsee, sozusagen die heimische, aber eben auch die Berge im Süden, wahrscheinlich sehr beliebt sein werden. Was gibt's denn da vielleicht für Besonderheiten sozusagen zu achten, um sich eben vor Ort gut zu verhalten?
Ja, das Problem ist, wenn die Berge, so schön sie auch sind, aber wenn eben zu viele Menschen sich in den Bergen aufhalten, fangen eben auch die Probleme dann wieder an. Das Gleiche gilt fürs Meer. Alle wollen ans Meer und dementsprechend ist alles dann zu gewissen Jahreszeiten auch sehr, sehr voll. Und da könnte man für sich schon mal entscheiden und zu sagen, okay, ich vermeide definitiv die Hotspots, von denen ich weiß, die sind komplett überlaufen. suche mir da vielleicht nicht ganz so was Spektakuläres oder gehe auch ein bisschen ins Hinterland von der Unterkunft her, die dann meistens auch ein bisschen günstiger ist, mache da Touren, fahre natürlich dann auch ans Meer. Aber es muss nicht immer direkt natürlich die Unterkunft direkt am Meer sein. Ist natürlich was Schönes, aber es wollen eben viele andere Menschen auch. Und in diesem Jahr durch die Corona-Vorschriften mit dem Abstand natürlich ist es auch ein bisschen reduzierter, aber nichtsdestotrotz wird es auch dort wieder voll werden. In den Bergen haben wir im Sommer genau diese Thematik, dass es doch auch an einigen Stellen dann extrem voll wird, vor allen Dingen, wenn dann auch Wochenendausflügler noch dazukommen. Und wir haben in den Bergen vor allen Dingen die Winterproblematik, das Skifahren, das immer schwieriger wird, weil immer weniger Schnee fällt im Durchschnitt gesehen. Das heißt, Skigebiete nutzen heute alle Skikanonen, auch großer Energieaufwand, viel Wasserverbrauch. Und auch da, denke ich, sollte man sich gut überlegen, ob man das überhaupt noch verantworten kann. Man könnte auch als Alternative dann eben Skischuh-Touren machen oder überhaupt Skitouren mal andenken. Und vielleicht auf diesen klassischen Winterurlaub, der in Deutschland zumindest dann auch nur noch sehr eingeschränkt möglich sein wird, in einigen Jahren dann so langsam auch verzichten. Und am Meer, ja, wäre es schön, wenn wir es auch schaffen würden, zumindest dann am Meer auch zusätzlich auf weitere motorisierte Aktivitäten zu verzichten. Das heißt, vor Ort dann nicht noch Parasailing, Paragliding mit dem Jetski übers Wasser donnern, macht viel Lärm, verschreckt die Tiere und macht nur Dreck. Nur weil einige wenige da Spaß haben wollen. Und verrückt, so verrückt, dass, wie es klingen mag, bitte keinen Sand mitnehmen von den Stränden. Das passiert zum Beispiel auf Sardinien leider sehr, sehr oft. Der Sand ist so toll und hat so eine tolle Qualität, dass die Leute da versucht sind, alle wollen ein bisschen Sand mitnehmen. Es gibt Strände, da wird das mittlerweile kontrolliert, das Gepäck, weil da jedes Jahr tonnenweise Sand verschwindet, den sich die Menschen mit nach Hause nehmen, aus unerklärlichen Gründen. Aber für den Einzelnen ist es ganz, ganz wenig, der ja sagt, ach komm, dieses bisschen Sand. In der Masse verursacht das dann doch beträchtliche Schäden.
Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass so viel Sand wegkommt, dass es tatsächlich ja richtig gehend auffällt oder zum Problem wird. Inwiefern wird das denn zu einem Problem? Also was ist daran schlimm?
Naja, Sand wächst nicht nach. Ja, der Sand ist dann einfach weg und hinzu kommen dann vielleicht noch steigende Meeresspiegel. Das heißt, der Sand wird per se oder der Strand wird per se dann eh schon ein bisschen kleiner. Und wenn dann die Menschen dann noch beständig Sand mitnehmen, ist das nicht förderlich. Sind viele Gemeinden dann auch schon fast dazu genötigt, Sand nachzuschütten. Mit einem riesen Aufwand jedes Jahr, auch in Deutschland an den Küsten, wird wieder aufgefüllt, weil da eben auch die Erosion der steigende Meeresspiegel sein Tribut fordert. Und das ist natürlich auf die Dauer gesehen schon per se nicht toll. Aber wenn dann die Touristen sich auch noch den Sand wieder mitnehmen, dann macht es irgendwie gar keinen Sinn mehr.
Interessanter Hinweis, das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Ich glaube, als Kind habe ich auch Sand mitgenommen vom Strand. Natürlich wusste ich da nicht, dass das überhaupt irgendwie einen Impact hat, aber sehr gut zu wissen. Danke für diesen Hinweis. So eine weitere Wahl, die man ja als Touristin hat, ist so ein bisschen die der Reiseform. Also sozusagen die Unterkunft, die ich wähle oder der Stil, in dem ich verreise. Was ist denn hier, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte einen Low-Impact-Urlaub machen, eine richtig gute Wahl?
Ich denke, dass wir einfach auch vielleicht im Urlaub ein bisschen bescheidener werden sollten. Es ist natürlich, die Versuchung ist da zu sagen, okay, ich habe meinen Jahresurlaub, ich möchte was Besonderes machen, ich möchte mich um gar nichts kümmern, ich möchte all-inclusive, ich möchte Buffets und mich da verwöhnen lassen. Natürlich dann auch die Kinderversorgung und so, das ist nachvollziehbar. Aber vielleicht muss es nicht ständig und dauernd dieses Luxusbuffet sein oder überhaupt ein Buffet. Also ich denke, man kann einen tollen Urlaub verbringen, ohne abends dann immer mit vollbeladenen Tellern zu essen und sich da ein bisschen auch normal einzuschränken. Ist ja nicht, dass man gar nicht essen soll, man kann auch lecker essen gehen. Ist vielleicht eh schöner, wenn man dann die lokalen Restaurants aufsucht, die dann auch ein bisschen mehr davon haben, als wenn man in seiner Hotelburg da sein Essen vorgesetzt bekommt und kaum rauskommt. Da eben auch die lokale Ökonomie ein bisschen mit einbeziehen. Und ja, das sind bei der Wahl des Reiseziels die ersten Punkte. Dann kann man natürlich von vornherein darauf achten, dass das Hotel sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit schon mal beschäftigt hat und im günstigsten Fall eben auch das eine oder andere schon umsetzt, was den Müll angeht, was die Wasser- und Energiesparsamkeit angeht, CO2-Reduktion. Da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge. Habe ich in meinem Buch auch eine ganze Liste von drin. Es gibt ökologische Campingplätze, es gibt sogenannte Bio-Hotels, viele Jugendherbergen. Das ist dann für vielleicht auch für Familien mit geringeren Ressourcen, finanziellen Ressourcen vielleicht interessant, die auch nachhaltig ausgerichtet sind. Also da gibt es ein ganz großes Angebot. Man muss, wie gesagt, einfach auch aktiv vorher mal schauen, auch auf Webseiten wie beispielsweise Good Travel, wo man da einen guten Überblick bekommt für Hotels in Europa, die nachhaltige Angebote haben, und dann das für sich passende auswählen.
Und was macht denn jetzt beispielsweise ein Bio-Hotel, abgesehen vielleicht davon, dass es Bio-Essen gibt, anders als ein konventionelles Hotel, sag ich jetzt mal?
Ja, das ist so eine ganze Liste von Dingen. Also da geht es natürlich um das CO2. Das wird dann pro Gast und Übernachtung berechnet. Das versucht man dann natürlich möglichst schmal zu halten. Das sind dann Hotels, die eben auch schon mit Sonnenkollektoren Wasser erzeugen, im besten Fall dann auch Sonnenenergie, und die sich in allen Belangen, also die gehen dann so einen ganzen Plan durch, in allen Belangen, dann geht es natürlich um Müllreduktion, Wassersparsamkeit, Energiesparsamkeit, dann eben auch Essen regional, lokal, ja, und Bio dann natürlich auch, darauf eben zu achten. Und das sind Kriterien, dann wie beispielsweise auch das Personal fair zu entlohnen, solche Dinge, die dann zusammenkommen, die man so per Checkliste dann nach und nach abhakt. Das ist gar nicht so einfach, da von 0 auf 100, aber man kann es nach und nach, und das wird dann gemessen auch mit einer Punktezahl. Und das ist schon der richtige Weg, denke ich, sich einfach ständig und dauernd mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, wo kann ich besser, nachhaltiger, ökologischer, fairer werden.
Okay, also es ist wirklich ein ganz schön umfassender Prozess, einfach auch für so ein Hotel. Ganz, ganz viele Anspruchsgruppen, denen man irgendwie gerecht werden muss. Ich glaube, eine Branche, die jetzt auch gerade so nach Lösungen sucht, wie sie es so ein bisschen besser gestalten können sozusagen, ist ja so die Kreuzfahrtindustrie. Da gab es ja jetzt auch ganz viele Probleme mit Leuten, die dann auf den Schiffen festhingen sozusagen, weil es einen Infizierten gab und alles. Aber wenn Sie da jetzt die Auslastung reduzieren, dann ist das ja jetzt eher ein größeres ökologisches Problem, als dass es irgendwem hilft, oder?
Ja, Kreuzfahrten helfen sowieso niemanden, außer den Reedereien, die damit sehr viel Geld verdienen in guten Zeiten. Und natürlich den Passagieren, denen dann ein großes Spektakel in einer kurzen Zeit für relativ wenig Geld geboten wird. Alle anderen drumherum haben überhaupt keine Vorteile, im Gegenteil eher Nachteile von Kreuzfahrten. Und ich rate immer dringend von Kreuzfahrten ab. Ich finde, das ist eine Branche, die sollte sich auch wieder rückentwickeln, abwickeln und zu sagen, okay, das bringt uns hier auf dem Planeten wirklich nicht weiter, wenn ein paar etwas betuchtere Menschen mit Schiffen da im Kreis rumfahren und sich betütteln lassen, sich verwöhnen lassen. Mag ein schönes Erlebnis für den Einzelnen sein, die Gesellschaft und die Erde, den Planeten als solches bringt es nicht weiter. Dementsprechend brauchen wir gar nicht groß in Details zu gehen. Ich lehne Kreuzfahrten also so wie sie jetzt auch heute stattfinden, in diesen Größenordnungen, wo die Schiffe immer größer werden, immer gigantischer werden, immer mehr Menschen da auf den Weltmeeren rumschippern oder auf den Flüssen auch, einfach kategorisch ab, und kann auch nur jedem raten, aus ökologischen Gründen, wenn man das denn ernst nimmt, darauf zu verzichten.
Können Sie vielleicht noch mal so ein, zwei Beispiele nennen? Vielleicht ist ja auch jemand unter den ZuhörerInnen sozusagen, die vielleicht auch mal eine Kreuzfahrt machen möchte und sich dadurch überzeugen lässt, es nicht zu tun.
Ja, es fängt natürlich an mit der ökologischen Frage, mit der Klimafrage, der Klimagerechtigkeit auch. Kreuzfahrtschiffe, das sind im wahrsten Sinne des Wortes wahre Dreckschleudern. Viele der modernen, selbst der modernen Kreuzfahrtschiffen haben noch kaum Filteranlagen und pusten also viele Schadstoffe ungefiltert in die Luft. Und die Schiffe liegen ja in den Häfen und laufen dort auch ständig weiter. Das heißt, so ein Schiff wird nicht abgeschaltet und die Schadstoffe entweichen dann also auch im Hafen, beispielsweise in Hamburg, dann in die Atmosphäre. Und das ist für die Anwohner auch nicht so prickelnd. Das heißt, auch die haben dort Nachteile, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben mit dieser Reise. Es gibt nicht so tolle Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen. Das sind oft gerade im Servicebereich Menschen aus Südostasien, aus Lateinamerika, die dort wirklich zu sehr schmalen Stundenlöhnen sehr, sehr viel und sehr, sehr lange arbeiten. Dies natürlich deswegen tun, weil sie in ihren eigenen Ländern noch schlechter dastehen würden. Das ist also auch, muss man auch realistisch sehen, für die eine Möglichkeit da, ein bisschen Geld zu verdienen, das sie zu Hause nicht verdienen könnten. Nichtsdestotrotz komplett unterbezahlt. Kreuzfahrtschiffe, auch so das ganze Segment wird sehr stark subventioniert. Das heißt, wir Steuerzahler zahlen auch recht viel Geld. Beispielsweise jetzt für die Terminals, das AIDA-Terminal zum Beispiel, ist komplett von der EU mitfinanziert worden. Viele andere Landstromanlagen, sowas jetzt zum Beispiel, wird auch vom Steuerzahler mitfinanziert. Also da fließt viel Geld rein in eine Branche, die für mich gar nicht so zukunftsträchtig ist.
Okay, also lieber auf dem Urlaub im kleineren Stil setzen, vielleicht mit dem Fahrrad was Schönes in der Gegend erkunden und dann auf einen ökologischen Campingplatz einkehren.
Genau, wenn man dann an einem See noch landet zufällig, dann kann man ja auch eine schöne Bootstour, Kanutour machen, Rudertour, Paddeltour. Auch das, da gibt es ja genug Möglichkeiten auch in Deutschland.
Und man sieht vor allem auch was von der Umgebung, in der man sich befindet und nicht nur so einen kleinen Snippet, weil man mal eine Stunde Ausgang hat sozusagen. Das war ja jetzt ganz schön viel Input. Ich glaube, es wäre ganz schön, nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu geben. Was würden Sie dann sagen, sind die 3, 4 wichtigsten Punkte, die ich vielleicht nicht nur aktuell, sondern generell beachten sollte, wenn ich sage, okay, ich möchte nachhaltig verreisen?
Ja, da gibt es eine ganze Menge, wenn wir es auf 3 reduzieren, ob das jetzt die wichtigsten sind oder nicht. Ich halte es für wichtig, dass wenn man in Urlaub geht, in Urlaub fährt, eben auch Verantwortung für die Schäden, die dieser Urlaub anrichtet, übernimmt. Und in jedem Fall eine Ausgleichszahlung vornimmt, also eine freiwillige Kompensationszahlung, um eben sich selbst auch klar zu machen, hoppla, ich war jetzt hier im Urlaub, ich habe da eine schöne Zeit gehabt, aber das hat Auswirkungen gehabt auf die Umwelt, auf andere Menschen, und ich zahle eine Ausgleichszahlung, um mir das klar und bewusst zu machen, und leiste auch gleichzeitig einen Beitrag, der das jetzt nicht komplett vergessen machen lässt natürlich, aber ich beschäftige mich mit dem Thema.
Was würden Sie denn sagen, was ist dann eine gute Anlaufstelle für die Leute, die vielleicht noch nicht von diesen Anlaufstellen gehört haben? Wo kann ich das gut machen?
Das sind sogenannte Kompensationsdienstleister, und ich empfehle da eigentlich immer Atmosphäre, bei denen ich auch meine Flüge, die wenigen, die ich noch mache, dann kompensiere. Und da ist auf der Webseite, kann man sich sehr, sehr gut informieren und das eben auch über so einen Klimarechner ausrechnen, was man da für Klimaschäden im Urlaub angerichtet hat. Dann das Zweite wäre das Thema Plastikmüll. Tendenziell produzieren wir im Urlaub mehr Plastikmüll als bei uns zu Hause. Ein Großteil des Plastikmülls überhaupt stammt auch aus dem Tourismus, vor allen Dingen in touristischen Hotspots. Und da wäre es doch schön, wenn wir uns angewöhnen würden, zum Beispiel mit einer soliden Wasserflasche in den Urlaub zu reisen, eine Edelstahlflasche oder ähnliches, um uns dort vor Ort das Wasser auffüllen zu lassen und nicht ständig und dauernd Plastikflaschen zu kaufen. Das ist ein riesengroßes Problem weltweit mittlerweile. Oder auch einen Becher mitzunehmen, zu sagen, ich habe hier einen wiederverwertbaren Coffee-to-go-Becher oder auch für andere Sachen nutzbar, und auch da einfach wieder Plastikmüll einzusparen, dort wo es geht, eben da seinen Beitrag zu leisten. Und das Dritte und vielleicht eigentlich Allerwichtigste, wenn wir irgendwo hingehen, wo wir noch nicht waren, in ein fremdes Land, dann heißt es doch, respektvoll zu reisen, und das heißt, sich immer wieder klar zu machen, wir sind die Gäste, wir sind keine Besatzungsmacht, die da einfällt und sich nimmt, was sie gerade braucht, sondern wir sind zu Gast in einem fremden Land mit anderen Sitten und Gebräuchen, die wir vielleicht nicht immer toll finden, die wir aber erstmal tolerieren sollten, über die wir nachdenken sollten und nicht zu früh urteilen sollten, sondern sagen, okay, hier ist es anders, aber es ist nicht unbedingt schlechter. Ja, das muss man nicht immer auch alles gleich vergleichen. Und gerade diese Toleranz und dieser Respekt, das ist ja das, was uns dann eben auch weiterbringt, weil wir eben vielleicht Vorurteile abbauen können und sehen können, dass Menschen woanders oder überhaupt kennenlernen, wie sie leben, wo sie leben, was sie tun. Und da sollten wir sehr, sehr vorsichtig rangehen.
Super, dann vielen Dank für diese Tipps und Hinweise. Ich denke, damit kann der Sommerurlaub ja ein bisschen nachhaltiger stattfinden, wenn man sich die zu Herzen nimmt.
Ja, gerne.
Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert, vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner bei der Umweltbank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.